Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
Plus eins bringt Ihnen jede Woche das pralle Leben ins Radio mit allen Höhen und Tiefen, mit echten Geschichten von echten Menschen. Freud und Leid liegen oft eng beieinander. Das klingt wie eine Binsenweisheit, aber die heutige Geschichte beweist es mal wieder. Sie hören Plus Eins und es geht um Katrin, die sich so sehr ein Kind wünscht. Als sie erfährt, dass es geklappt hat, dass sie schwanger ist, erfährt sie auch, dass sie Brustkrebs hat. Das alles ist zu sehen in der ARD-Doku Babyglück trotz Krebs von den beiden Filmemacherinnen Britta Thein und Andrea Wiehager. Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Ihr seid uns zugeschaltet vom WDR in Köln. Ihr arbeitet ja schon lange als Filmemacherin. Wie seid ihr denn auf die Geschichte aufmerksam geworden von Katrin?
Ja, also uns ist die Geschichte tatsächlich zugespielt worden von einer jungen Kollegin, die das Thema ausfindig gemacht hat, weil Katrin schon lange auf Social Media unterwegs ist, zunächst als Schauspielerin. Zunächst war sie einfach als Schauspielerin dort und hat einfach über ihre aktuelle Arbeit berichtet. Und irgendwann haben sich die Inhalte auf ihrem Insta-Account verändert. Also sie hat dann irgendwann angefangen, ihre Krankheitsgeschichte publik zu machen. Und darauf ist eine junge Kollegin von uns gestoßen, mit der wir natürlich nochmal ganz herzlich danken können, auch an dieser Stelle, dass sie uns dieses Thema zugespielt hat. Und wir sind in der Nähe hier vor Ort, in der Nähe von Katrin und hatten das große Glück, dieses Thema übernehmen zu dürfen und sind dann auch ziemlich schnell in die Geschichte abgetaucht und waren auch sehr schnell fasziniert von dem, was Katrin uns berichtet hat. Also wir sind wirklich ziemlich spontan in diese Geschichte abgetaucht, muss man sagen, und freuen uns sehr darüber, dass das geklappt hat, dass wir mitmachen durften und Katrin uns ihre Geschichte berichtet hat.
Dann tauchen wir jetzt auch hier direkt mal ein und lassen Katrin mal zu Wort kommen.
Morgens hatte ich einen Termin mit meiner Frauenärztin, habe ich quasi meinen Mutterpass bekommen und die Bestätigung, erster Herzschlag, da ist wirklich was, sie sind schwanger. Und dann voller Vorfreude nachmittags ins Krankenhaus und dann kam halt die Diagnose Krebs und schon gestreut.
Wie würdet ihr Katrin beschreiben? Wie hat sie auf euch gewirkt bei eurem ersten Zusammentreffen?
Als ich Katrin das erste Mal getroffen habe, war ich selber ein bisschen aufgeregt, weil wir tatsächlich nicht so viele Wochen zuvor von dem Thema wussten. Also wir sind ja, sag ich mal, dass die Zeit zwischen Kennenlernen und ersten Treffen war relativ kurz. Ich hatte einmal mit ihr vorher ausführlich telefoniert und war auch schon ein bisschen aufgeregt. Ich habe selber drei Kinder und fand die Vorstellung, so die glücklichste Nachricht überhaupt oder eine der glücklichsten Nachrichten überhaupt zu bekommen und dann tatsächlich gleichzeitig eine Krebsdiagnose, das konnte ich mir persönlich nicht vorstellen, wie ich das ertragen könnte. Und sie ist mir als ganz starke und optimistische Person entgegengetreten. Ich hatte auch innerlich bisschen Bauchschmerzen und Bedenken, aber sie hat es mir ganz leicht gemacht, oder uns ganz leicht gemacht, in ihre Geschichte einzutauchen und teilhaben zu lassen. Sie ist unheimlich optimistisch gewesen von Anfang an. Natürlich immer wieder Zweifel und Ängste, aber ihr Optimismus hat von Anfang an immer Oberhand gewonnen.
Das ging mir auch beim Gucken des Films so, also ich finde Katrin so erstaunlich auch, muss ich sagen, unkonventionell in ihrer Art, die Dinge zu, zu akzeptieren, beziehungsweise das Schicksal anders zu hinterfragen, als man es vielleicht vermutet.
Viele Menschen, die eine schwere Krankheit bekommen, fragen sich, warum ich? Ich habe das für mich akzeptiert. Ich habe dann immer gedacht, warum ich nicht?
Woher nimmt denn Katrin diesen Pragmatismus?
Ich weiß gar nicht genau, ob das Pragmatismus ist, aber mir fällt immer eins zu ihr ein. Also bei ihr ist das Glas immer halb voll, nie halb leer. Das ist das, was ich auch aus diesen anderthalb Jahren, die wir ja mit ihr verbracht haben, immer wieder, die ich da mitnehme. Sie ist kein Mensch, der ständig mit Vergangenem hadert und immer wieder da drin rumrührt, sondern sie versucht eigentlich aus jeder Situation immer das Beste irgendwie rauszunehmen.
Apropos mit der Vergangenheit hadert, weil das ist ja an dieser Stelle nicht das erste Mal, dass Katrin mit Krebs konfrontiert ist. Sie hatte ja vor der Schwangerschaft schon mal Brustkrebs, hormonbedingt. Was bedeutet das dann medizinisch?
Richtig, also sie hatte ihre erste Krebsdiagnose, Brustkrebs, mit 34. Das ist natürlich ein ziemlicher Hammer. Das ist eigentlich die Zeit, wo alle irgendwo auch langsam an Familienplanung denken und Brustkrebs heißt in dem Moment im ersten Moment wirklich, mein Leben wird ganz anders verlaufen. Erstmal kämpft man ums Leben und denkt nicht daran, neues Leben zu gründen. Mhm. Es war, ja, hormonbedingt ist nicht so ganz richtig. Es ist ein sensitiver Krebs, also er spricht praktisch auf Hormone an oder wird dadurch beeinflusst. Mhm. Und in dem Fall sprechen wir eben von weiblichen Hormonen, von Östrogenen. Und ja, das muss man sich im Prinzip so ein bisschen so vorstellen, dass das Östrogen Tumorzellen nicht bildet oder dafür sorgt, dass es welche bildet, sondern wenn welche da sind, dass es die befeuert. Mhm. Also beschleunigt, das Wachstum beschleunigen kann. Das ist aber zugleich auch ein Vorteil, weil man das in der Therapie nutzen kann. Weil wenn man dem Ganzen das Östrogen, also das Futter wegnimmt, dann hofft man eben, dass man dadurch auch das Wachstum behindert.
Ah, verstehe. Weil diese Information, die hat mir im Film dann an der Stelle so ein bisschen gefehlt, beziehungsweise habe ich mir versucht, das zu erklären. Also sie wurde damals dann neben der Chemo auch mit Medikamenten künstlich in die Wechseljahre versetzt, oder? Kann man das so sagen?
Das ist nach der Chemo, genau. Mhm. Also es gibt verschiedene, bei Krebs gibt es ja verschiedene Therapieansätze. Ne? Man kann, es gibt Chemotherapie, es gibt Bestrahlung, es wird operiert. Und wenn es eben ein hormonsensitiver Krebs ist, Tumorzellen, dann kann man mit einer Antihormontherapie auch noch dafür sorgen. Mhm. Das heißt, sie wurde damals im Prinzip in die Wechseljahre geschossen. Also eine Mit-30erin, die von einem Tag auf den anderen zack in die Wechseljahre geschossen wird. Ne?
Was hat das mit Katrin gemacht und vor allen Dingen auch ja mit ihrem Kinderwunsch, der ja da schon da war?
Ja, damals war der, glaube ich, bei ihr noch nicht so virulent, aber nichtsdestotrotz wurde ihr damals auch geraten, vorzusorgen. Ne? Also auch Eizellen einfrieren zu lassen, vorzusorgen, falls eine Chemo auch was zerstört an Fruchtbarkeit. Ja, wie man in unserem Film dann gesehen hat, war das gar nicht nötig, weil sie dann ein paar Jahre später auch so ganz schnell schwanger geworden ist.
Da hören wir jetzt mal rein, weil Katrin ist nicht allein. Sie hat einen Mann, den wir auch gleich hören werden. Und beide wünschen sich eben ein Kind. Die Ärzte lassen sich drauf ein. Die Medikamente werden abgesetzt. Und Katrin darf in Anführungsstrichen schwanger werden.
War der allererste Schwangerschaftstest, den ich mein Leben gemacht habe. Und dann habe ich erst mal geweint, weil ich dann dachte, so krass, jetzt wird's ernst, ich bin schwanger. Krass, was passiert mit meinem Körper?
It was a big surprise and yeah, it's still like a miracle, like a, it works good.
Ja, das ist echt, also wie er sagt, Miracle ist einfach ein Wunder, weil ich war 4 Jahre medizinisch gesehen in Wechseljahren. Also hätte nichts passieren können.
Und dann ist es aber passiert und man hört hier ja wirklich, wie sehr Katrin sich freut. Ihr Mann spricht von einem Wunder. Wie habt ihr die Beziehung der beiden erlebt?
Die Beziehung der beiden ist nochmal das i-Tüpfelchen an der ganzen Geschichte. Uns hat gerade auch die Partnerschaft der beiden total fasziniert. Die beiden haben sich ja auf Reisen kennengelernt. Die waren beide unterwegs als, wie viele Jahre ist es genau her, Britta, als die beiden gereist sind? Das war 2016, ne? Mhm. 2016 waren die beiden in Kalifornien, haben sich aus Zufall auf einer Reise kennengelernt, sind zusammen mit dem Wohnmobil spontan in den USA unterwegs gewesen und haben sich dort kennen und lieben gelernt. Und dann kurze Zeit später hat er sie einmal in Köln besucht und ist dann auch schon kurze Zeit darauf bei ihr eingezogen. Und sie hatten eigentlich nur ein halbes Jahr lang eine Beziehung ohne die Krebsdiagnose. Und das ist ja ein ziemlich kurzes Zeitfenster für eine Beziehung ohne Sorgen, sag ich mal.
Ja, und da ist dann auf der einen Seite ist dieses Wunder, Katrin ist schwanger, aber gleichzeitig eben der erneute Schicksalsschlag, die neue Krebsdiagnose.
Dann bin ich nach Hause. Und als dann mein Mann kam, ja, das war dann einfach zu viel Emotionen an einem Tag. Also dann ist bei mir auch endlich mal die Mauer gefallen und dann konnte ich nicht mehr und habe nur noch geweint. Und das, es war ein besonderer Moment, weil ich das erste Mal meinen Mann weinen gesehen habe, weil der halt immer auch vor 4 Jahren halt sehr viel Stärke gezeigt hat. Und ich fand es einfach ungerecht, dass man so ein Gefühlsbad mitmachen muss und dass man mir dieses Geschenk macht, von Baby mir ein Baby zu geben oder dass das Baby sich einen kranken Körper ausgesucht hat, aber gleichzeitig man mir sagt, das Geschenk darf ich nicht behalten.
Musik also die Gleichzeitigkeit der Dinge. Wir haben eben schon die Zerrissenheit von Katrin gehört. Sie hat das Gefühl, ein Geschenk bekommen zu haben, das sie nicht behalten darf. Ihr beiden, was meint Katrin damit?
Damit meint sie im Prinzip, dass sie nicht von Anfang an klar war, dass das alles so gleichzeitig funktionieren würde. Eine Krebstherapie und ein Baby auszutragen, das war schon am Anfang ein schwieriger Moment. Das Besondere bei ihr war, dass also eine von 1000 Frauen bekommt während der Schwangerschaft eine Krebsdiagnose. Was das Besondere bei Katrin war, war, dass es zu einem sehr, sehr frühen Stadium war. Weil im Prinzip war der Krebs ja da, als sie schwanger wurde.
Ja.
Und das war die Herausforderung, die auch die Ärzte dann erstmal klären mussten. Und Quentin erzählt auch in unserem Film, dass es viele, viele Gespräche gab mit unterschiedlichen Ärzten, die Ärzte wiederum sich beraten haben und am Ende doch der Meinung waren, dass man beides versuchen könnte. Und dann durfte sie doch ihr Geschenk behalten.
Aber ich fand das so berührend, auch wie Katrin im Film da erzählt, wie sie darüber nachdenkt, wie es sein würde zu sterben, ihr Kind eben nicht lange begleiten zu können, vielleicht nicht zu wissen, ob sie die Einschulung miterleben wird und so weiter. Also plötzlich sind da irgendwie so zwei Zukunftsperspektiven gleichzeitig da, also ihre und die des ungeborenen Kindes. Und ihr als Filmemacherin, ihr wart ja so nah dran an Katrin und an Quentin. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, das war schon eine ganz besondere Reise auch für uns, ne? Eine Reise ins Ungewisse, weil wir sind da in eine Geschichte reingeraten, wo wir ja selber gar nicht wussten, wie sie ausgehen wird und wie wird Katrin weiter damit umgehen. Es gab so viele Unbekannte. Was wird mit dem Baby, was noch nicht geboren ist? Was wird aus Katrin, die ja zwar behandelt wurde während der Schwangerschaft, aber eben auch wichtige Untersuchungen nicht machen konnte, während sie das Baby in ihrem Bauch hatte. Also das waren Unbekannte und das war auch für uns ja eine spannende Reise, eine nervenaufreibende Reise. Und man versucht ja auch immer professionell zu sein, aber das ist eine Geschichte, die geht unter die Haut.
Du hast gesagt eben, ja, schwanger und sie muss natürlich trotzdem weiter behandelt werden. Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Bestrahlung, Chemo, weil wenn man dran denkt in der Schwangerschaft, kein Kaffee, kein Mettigel, kein Alkohol, nicht rauchen und dann hast du Krebs und musst irgendwie diese ja auch giftigen Medikamente in dich reinschütten, um den Krebs irgendwie einzudämmen. Wie geht das?
Ja, das war auch unser ganz großes Fragezeichen direkt am Anfang, als wir das gehört haben. Ne? Chemotherapie und schwanger, geht das? Geht das überhaupt? Und tatsächlich gehen bestimmte Dinge und manche gehen eben nicht. Und im Fall von Katrin war es so, dass sie auf jeden Fall erstmal die Tumorzellen, den Krebs aus dem Körper raushaben wollte und damit nicht warten wollte, bis das Baby geboren ist. Ihr war es wichtig, dass der Krebs muss raus aus dem Körper. Das heißt, sie sind das Risiko eingegangen einer Operation nach dem ersten Trimester, damit eben auch das Risiko einer Vollnarkose. Und dann wurde anschließend eine Chemotherapie gemacht, wo, wie auch wir lernen konnten, es inzwischen gewisse Erfahrungen damit gibt. Alles immer zweites und drittes Trimester während einer Schwangerschaft, wenn also die Organentwicklung und so weiter abgeschlossen ist, beziehungsweise die Organe alle angelegt sind. Ja, also Katrin hat sich für Erst-OP entschieden mit Rat der Ärzte und dann Chemotherapie. Aber es war klar, sie würde keine Bestrahlung machen können, solange sie schwanger ist. Und sie könnte auch kein, zum Beispiel so ein CT, so eine wichtige Untersuchung machen, wo man sehen kann, hat noch irgendwas gestreut oder sowas.
Weil das wäre dann eine zu hohe Strahlenbelastung für das
Unfall. Genau.
Jetzt wirkt Katrin bei allem immer so zuversichtlich, also so kommt sie mir in eurem Film rüber, auch fast vergnügt ganz oft, wenn sie so erzählt. Habt ihr sie während der Schwangerschaft auch mal ganz anders erlebt, vielleicht als die Kameras aus waren?
Also das Bild, was man als Zuschauer bekommt, das ist schon das korrekte Bild von Katrin. Sie ist wirklich größtenteils optimistisch durch diese Zeit gegangen. Aber natürlich hat sie auch dunkle und schwarze Momente gehabt. Und die transportiert sie anders als vielleicht andere Personen. Und das ist auch ein bisschen das, diese eine Stelle, wo sie ja auch erfahren, das erzählt sie in dem Film, wie sieht das Worst-Case-Szenario aus. Das ist ein Szenario, was sie mit ihrem Mann, was sie ein Bedürfnis war, das durchzuspielen. Was ist, wenn der Krebs gestreut hat? Haben wir dann eine Vision? Haben wir etwas, wie wir ja, wie diese Phase aussehen könnte. Sie sagt ja, wenn ich erfahre, dass ich dass das schlimmste Szenario eintreten wird, dass ich sterben werde, dann möchte ich die Zeit, die mir noch bleibt, mit meiner Familie im Campingbus solange es geht, reisen. Und das sind natürlich Szenarien, die kaum auszuhalten sind für eine junge, also werdende Familie. Und das sind auch Szenarien, die auch ihrem Partner schwer gefallen sind, natürlich darüber zu sprechen. Aber Katrin sagt auch ganz klar, sie muss das aussprechen, um mit dieser Diagnose, um überhaupt damit leben zu können, um halt auch diese Ängste, die muss man aussprechen, sonst zerfressen einen diese Ängste. Das hat sie immer gesagt.
Das spricht sie aus und man sieht es im Film. Und irgendwann sieht man Katrin aber auch im Film mit einem großen, runden Bauch. Und sie weiß, noch eine Woche bis zur Geburt.
Jetzt bin ich auch im Stadion, das spüre ich sie ja auch morgens und abends. Das ist auch schon mal sehr beruhigend. Also ich gehe eher mit so einer Vorfreude, sie zu sehen und hoffe natürlich, dass alles gut ist.
Die Geburt, die wird dann sehr, sehr lange dauern. Im Film sehen wir, wie Katrin und Quentin versuchen, das Baby nach der Geburt, die kleine Emma, vor dem Krankenhaus in Maxi-Cosi zu stecken, um dann endlich nach Hause zu fahren.
Die passt da niemals rein. Echt eine heftige Geburt. Es waren drei schmerzvolle Tage und hinterher halt auch. Aber ich bin einfach so froh, dass sie uns jetzt nach Hause gelassen haben. Dass es mir gut geht und der Kleine es gut geht. Und freue mich. Letztes Mal, als ich in einem Auto war, da war es ja noch in meinem Bauch. Und freust du dich schon auf zu Hause? Are you happy to go home?
Mm-hmm. And everything's ready. All clean.
All clean, alles sauber. Das ist auch echt lustig, finde ich, wie stolz Quentin da ist. Wie habt ihr diesen Moment erlebt?
Ach, das war schon ein magischer Moment. Da kommen die beiden aus dem Krankenhaus raus und in dem Kinderwagen liegt ein winziges Würmchen, was bilderbuchhaft aussah. Mhm. Und beide komplett stolz, also müde, aber wirklich stolz und ja, halt auch die Erleichterung war zu spüren, ne?
Ja, die kleine Emma ist endlich da. Aber diese Gelöstheit, die wir jetzt hier hören oder die man im Film auch sieht, also das Glück, das bleibt nur kurz, weil das Baby wurde ja schon einen Monat früher geholt. Es war Katrin klar, danach muss sofort die Bestrahlung wieder losgehen. Doch jetzt hat sich was verändert.
Klar, macht es nochmal einen Unterschied, ob man für sein eigenes Leben kämpft oder jetzt halt eine Familie hat und eine ein kleines Baby, was halt auch gerne Mama haben möchte und mit einer Mama groß werden möchte.
Ich habe ja keine Kinder, deswegen frage ich mich, inwiefern erhöht das den Druck?
Ja, sie möchte ja ihre Tochter groß werden sehen. Sie möchte ja Lebensbegleiterin der Tochter sein. Und sie kämpft jetzt nicht nur für sich selbst, sondern natürlich für die Tochter mit. Und als Mutter kann man das vielleicht, aber ich glaube, viele andere können das auch nachvollziehen, dass das natürlich... Ja, dass man natürlich dann vielleicht, ja nicht noch mehr, das ist ja wertend, aber dass sie natürlich ihre Tochter groß werden sehen möchte und dafür dann nochmal umso mehr kämpft. Also sie hat wahrscheinlich gespürt, so habe ich das interpretiert, dass das nochmal was mit ihr macht.
Man hängt dann nochmal mehr am Leben vielleicht.
Ja, vor allen Dingen spürt sie die Verantwortung. Mhm. Ne? Also sie sagt auch an einer Stelle mal, ich weiß gar nicht, ob das nur so im Interview war oder ob wir das tatsächlich im Film hatten, sagt sie, quasi, ich werde dadurch auch erwachsen oder ich bin erwachsener geworden, auch durch dieses Elternwerden, durch dieses Verantwortung tragen müssen. Ne? Sie hat eben nicht mehr nur für sich und vielleicht noch für ihren Partner die Verantwortung, sondern für einen kleinen hilflosen Wurm, der groß werden möchte, mit Mama, sagt sie.
Und ihr habt es ja ganz am Anfang des Gesprächs schon erwähnt, während ihrer Schwangerschaft und auch in den Wochen danach postet Katrin ja immer wieder Statusmeldungen und kleine Videos in den sozialen Medien. Welche Rolle spielt das für sie?
Das ist ganz wichtig für sie geworden. In der ersten Zeit, also bei der ersten Krebsdiagnose, hat sie sich eher versteckt, das mit sich selbst ausgemacht. Und so hat sie uns das erzählt und hat auch, ihr war ganz wichtig, dass sie die Haare behält durch die erste Chemotherapie. Und sie hat sich fest vorgenommen, bei der zweiten Krebsdiagnose da viel offensiver mit umzugehen, das auch nach außen zu tragen, den Austausch zu suchen, aber auch anderen Mut zu machen, dass das Leben trotzdem weitergeht. Und sie wird auch als Ansprechpartnerin wahrgenommen und bekommt auch Zuschriften, viele positive, die bestärken sie natürlich auch. Aber natürlich gibt es auch mal negatives Feedback.
Ja. Wir hören mal rein in so einen kleinen Zusammenschnitt ihres Social-Media-Contents.
Komische Situation. Ich saß gerade bei der Ärztin und die hat da gerade ihr Auto kontrolliert und ihr Telefon hat geklingelt und da war die Assistentin von meinem Arzt vom Brustzentrum dran und ich muss jetzt ins Krankenhaus. Tatsächlich wurde im CT etwas entdeckt, was aussieht wie ein Tumor im Operationsgebiet. Und ja, wir haben es jetzt gestanzt, 4-mal. Das wird jetzt morgen früh direkt eingeschickt mit Eilt und hoffentlich habe ich dann Freitag das Ergebnis. Also zumindest das gestanzte Gewebe war gutartig. Für jetzt aktuell gibt es schönes Licht. Ja, da war es mal eine Runde geheult.
Also CT, was ja während der Schwangerschaft nicht ging, danach und dann gestanzt. Was bedeutet jetzt dieser Befund genau?
Also sie hat ja tatsächlich die ganze Schwangerschaft auf diese große Untersuchung gewartet. Mhm. Hat der Krebs gestreut, ja oder nein? Und kurz nach der Geburt war es dann eben soweit, dass diese Untersuchung durchgeführt werden konnte. Dazu muss sie auch mit Kontrastmittel und CT, es gab da zwei verschiedene Untersuchungen. Und da sollte sich nun einfach herausstellen, wie eigentlich ihr aktueller Status quo ist. Hat die Chemotherapie angeschlagen? Gibt es Metastasen? All diese Dinge sollten sich da für sie klären. Und sie ist dann in den CT gekommen und dann heißt es erstmal warten. Hm. Warten, weil die Ergebnisse kriegt man nicht, wenn man direkt rausspaziert, sondern das kann mehrere Tage dauern. Und da hat sie eben dann diesen Anruf bekommen. Es hat etwas aufgeleuchtet im CT. Aufleuchten heißt immer, dass Tumorzellen praktisch oder Zellen, die da auffällig sind, die ja, leuchten dann in dieser Untersuchung auf. In dem Fall bedeutet es zunächst mal gar nichts, sondern der Sache erstmal auf den Grund zu gehen. Und das war dann diese Stanze. Also da wird dann nochmal eine Gewebeprobe entnommen. Die wird untersucht. Sind es Tumorzellen? Ja oder nein? Und dann kam die Entwarnung. Also da hat zwar was aufgeleuchtet, aber in dem Fall war es Fehlalarm.
Okay, also auf der Habenseite CT. Befund ein Fehlalarm. Die Behandlung kann also wie geplant weitergehen, weil Bestrahlung war ja von Anfang an geplant.
Ich dachte erstmal so 28 Mal, wie soll ich es überstehen? Und dann jeden Morgen früh aufstehen und dann plötzlich rennt die Zeit und jetzt ist es vorbei. Und ich bin mal gespannt, wie mein Körper sich jetzt so wieder regeneriert, weil eine Bestrahlung ist natürlich auch eine Belastung. Ich hatte heute einen Bluttest, meine Leukozyten sind mega im Keller und mein Knochen hat einen sehr hohen Verschleiß.
28 Mal Bestrahlung jeden Tag. Auch das meistert Katrin. Ausruhen im Wochenbett geht nicht. Aber Katrin gibt nicht auf. Sie kämpft für sich und ihr Kind und die kleine Familie. Ich finde es wirklich den ganzen Film über erstaunlich, was Katrin mitmacht. Also körperlich auch, im Kopf und wie zuversichtlich sie bei allem klingt. Also eine Schwangerschaft auch ohne Krebs kann ja eine unglaubliche körperliche Grenzerfahrung sein, denke ich mir. Und währenddessen erzählt Katrin von ihren schlechten Werten, haben wir gerade gehört. Man sieht ihr das in eurem Film gar nicht an. Wie kommt das? Wie habt ihr euch das erklärt?
Dann doch irgendwo gute Voraussetzungen. Uns hat das auch fasziniert. Also sie hat wirklich eine sehr positive Ausstrahlung, Energie geladen, trotz ihrer Krankheit. Auch das ist uns natürlich aufgefallen. Aber wenn sie sagt, dass sie auch sie hat auch natürlich schwache Momente und die sickern vielleicht auch in Nuancen dann nur durch. Mhm. Aber am Ende des Tages, sie versucht es sich auch in anderen Momenten sehr gut gehen zu lassen. Also sie genießt auch die schönen Momente, besonders mit Quentin und ihrer Tochter. Sie gehen gerne essen, sie sind viel an der frischen Luft. Also sie kann auch sehr viel Kraft wieder sich zurückholen aus positiven Lebenssituationen. Mhm. Und da ist sie, glaube ich, auch Meisterin drin. So habe ich das irgendwie auch für mich empfunden. Also sie zieht sehr viel Energie aus den schönen Momenten. Und das ist auch ein bisschen das, was man sich von ihr abgucken kann.
Ja. Aber mir ist sie dadurch als Mensch ein bisschen fern geblieben. Ich habe immer so gerätselt, wer ist diese starke Frau und was geht wohl wirklich in ihr vor?
Dann kommt halt der Punkt, wo man realisiert, was man eigentlich alles durchgemacht hat. Und bei mir war das, einmal war ich so abends am Schwimmen und dann dachte ich so, krass, ich bin Mutter. Krass, ich hatte Krebs. Krass, ich hatte Chemotherapie in der Schwangerschaft. Und das war auf einmal so, buff. Ja, und dann habe ich gedacht, so, ich frage die Ärzte mal, damit ich mich beruhige, wie meine Prognose ist. Und dann hat die Ärztin gesagt so, ja, ihre Prognosen sind ungünstig. Und das dann nochmal so zu hören, das hat schon irgendwie so, dann ist es fast übergelaufen. Und dann war erstmal so Krankheitsverarbeitung angesagt.
Ja, ihre Prognosen sind ungünstig. Was für ein Satz, den muss man dann erstmal verdauen, wenn einem das so entgegengeschmettert wird. Was macht Katrin damit?
Katrin macht damit im Prinzip das, was wieder ihr Talent ist. Sie rappelt sich auf und sie guckt nach vorne. Also sie hat in dem Sinne ja auch keine andere Wahl. Also was wäre ihre Wahl gewesen? Das Kind fordert sie ja auch einfach. Das Kind fordert, dass ihre Mama da ist. Klar, sie muss das verarbeiten und sie muss vor allen Dingen auch Ruhe finden, Momente finden, in denen sie das kann. Und das ist manchmal im Alltag dann auch gar nicht so einfach.
Am Schluss des Films, da sieht man ja, wie die kleine Familie so mit Kinderwagen einen Spaziergang in der Abendsonne macht am Rhein. Da hören wir mal kurz rein.
Wir schieben nichts mehr vor uns her, wenn wir wirklich Träume haben. Wir machen es.
Das war wann dann?
Das war nach der Reha im Frühling. Da hatte Quentin wieder gerade angefangen zu arbeiten, also ihr Mann. Der hatte in Teilzeit zunächst angefangen, damit er einfach seiner Familie mehr Zeit widmen kann. Und sie haben einfach beschlossen, ihrem Lebensmotto treu zu bleiben und Dinge nicht mehr vor sich herzuschieben. Das hat sie, glaube ich, auf jeden Fall auch aus dieser Krankheit für sich mitgenommen.
Und es war ja eine lange Zeit mit Höhen und Tiefen, also zwischen Krankheit und Mutterglück, mit Hoffnung, mit Rückschlägen auch immer wieder. Wie geht es denn der Familie, vor allem wie geht es Katrin heute? Ihr habt sie ja viel länger begleitet noch mit der Kamera.
Wir haben sie insgesamt knapp anderthalb Jahre eigentlich begleitet. Wir haben auch danach noch mal so ein halbes, dreiviertel Jahr haben wir sie danach begleitet, praktisch bis die Kleine ihren ersten Geburtstag gefeiert hat. Und in dem Jahr ist auch einfach noch mal eine Menge passiert und sie sind ihren Träumen immer ein Stückchen näher gekommen und haben das auch ganz bewusst gesteuert.
Was ist aus dem Reisetraum geworden?
Also Sie haben es ja schon in unserem Film auch so ein bisschen angedeutet, dass Sie Ihre Träume nicht mehr aufschieben wollen und Sie haben es tatsächlich geschafft. Sie ziehen jetzt aktuell in die Bretagne, in die Heimat von Quentin und freuen sich riesig. Katrin macht gerade nochmal eine Mutter-Kind-Reha mit ihrer Tochter und alle freuen sich auf die nächste Etappe. Die Wohnung in Köln ist aufgelöst und sie wohnen, so wie sie es gewünscht haben, ganz in der Nähe vom Meer.
Was nehmt ihr beiden denn mit von dieser Arbeit und von der Begegnung mit Katrin und ihrer Familie?
Also ich nehme ganz klar mit, dass eben Dinge nicht immer planbar sind, nicht immer beeinflussbar. Aber das, was bei mir wirklich ganz stark hängen bleibt, ist so dieses sich nicht mehr aufregen über Kleinigkeiten im Alltag, über Lappalien diskutieren. Da versuche ich mich selber so ein bisschen von wegzubringen, aufzurütteln, weil dieses Motto, dass das Glas immer halb voll ist und dass man immer nach vorne blicken muss, das hat sie mir schon vorgemacht, beeindruckend.
Das kann ich auch so unterschreiben. Also sie hat wirklich nochmal den Blick auf das Wichtige im Leben bei uns geschärft, mit Sicherheit. Und auch der Grundsatz, Dinge nicht aufzuschieben, das sollte man sich schon zu Herzen nehmen. Es kann bestimmt nicht jeder ins Meer, in die Bretagne ziehen. Aber im übertragenen Sinne kann man sich bestimmt ein bisschen was davon aneignen. Und die Stärke ist nicht gespielt, das ist sie. Und auch das, finde ich, ist eine spannende Erkenntnis aus unserem Film, dass auch wenn man, die Menschen sind unterschiedlich und die Menschen gehen unterschiedlich mit so einer Diagnose um. Und sie, auch wenn sie Leidvolles erzählt, ist sie voller Stärke irgendwo doch. Also ja.
Und das kann man sich im wortwörtlichen Sinne abgucken, weil ihr habt ja Gott sei Dank eine Doku darüber gemacht und die Doku heißt Babyglück trotz Krebs und ist zu finden in der ARD Mediathek. Ich habe mit den beiden Filmemacherinnen gesprochen, Britta Thein und Andrea Wiehager. Vielen Dank für eure Zeit.
Dankeschön. Gerne, Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Alle Plus-1-Geschichten finden Sie übrigens in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Abonnieren Sie Plus-1 da gerne, wenn es Ihnen gefällt. Und dann freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung. Da haben Sie tatsächlich jetzt bis zum Ende dieser Folge gehört und wir sind doch nicht fertig, denn wir haben wie jede Woche noch eine zweite Plus-1-Folge für Sie. Ich habe Jan Wiedemann zu Gast, dessen linker Arm nach einem Motorradunfall gelähmt ist. Trotzdem oder gerade deswegen ist Jan ein Extremradsportler geworden, der alle Radmarathons in Europa fährt. Warum? Das erzählt er Ihnen selbst.
Du hörst nichts. Du hörst einfach nur den Wind in deinen Ohren und du fährst aber da schon 30, 40 km/h. Mhm. Ne? Also das ist so, da dachte ich, oh, jetzt, das ist genau das, was ich gesucht habe. Ne? Diese Leichtigkeit und du bist so schnell und von einem Ort zum anderen gefahren und hast ganz viele Eindrücke sammeln können und der Kopf war komplett leer in dem Moment und war fokussiert auf die Eindrücke.
Plus eins. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, Redaktion Mandy Schielke, Technik Hermann Leppich und Peter Weinsheimer, Producerin Bettina Conradi und moderiert habe ich Sonja Koppitz. Tschüss!